RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Jürgen Buch. Nach dem tödlichen Feuer in einem Krankenhaus in Hamburg ermittelt die Polizei wegen möglicher Brandstiftung. Nach Angaben der Ermittler wurde ein 72 Jahre alter Patient festgenommen. Laut Polizei hätten sich Hinweise ergeben, dass der Mann dringend tatverdächtig sein könnte. Bei dem Klinikbrand in der Nacht waren 3 Menschen ums Leben gekommen, Dutzende wurden verletzt. Die Ukraine hat den russischen Vorschlag für ein weiteres Gespräch über ein Ende des Krieges angenommen. Eine ukrainische Delegation soll morgen nach Istanbul reisen. Janin Artist.
Es wäre das 2. direkte Treffen russischer und ukrainischer Vertreter innerhalb von gut 2 Wochen. Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert eine vollständige und bedingungslose Waffenruhe, die Freilassung ukrainischer Kriegsgefangener und die Rückkehr entführter Kinder. Bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass Russland von seinen Maximalforderungen abweichen wird. Dazu gehört, dass die Ukraine große Gebiete abtreten soll.
In Polen läuft die Stichwahl um das Präsidentenamt. Noch bis 21 Uhr haben die Wahllokale geöffnet. Die Entscheidung fällt zwischen dem liberalen Kandidaten Trzaskowski und dem rechtskonservativen Bewerber Nawrocki. Umfragen sagen ein enges Rennen voraus. Das offizielle Endergebnis wird erst morgen erwartet. Tausende Menschen sind heute mit dem Fahrrad durch Berlin gefahren. Die Sternfahrt wurde vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub organisiert. Michael Ernst, RBB 24.
Am Nachmittag sind mehr als 13.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Innenstadt unterwegs gewesen. Am Morgen waren trotz Nieselregens von vielen Startpunkten aus dem Brandenburger Umland Fahrradfahrer gestartet. 20 Routen führten zum großen Stern im Tiergarten. Dort fand auf der Straße des 17. Juni ein Umweltfestival statt. 550 Einsatzkräfte der Polizei hatten die Strecken abgesichert. Neben vielen Straßen waren vorübergehend auch die A100 und die A115 sowie der Tiergartentunnel gesperrt.
Zum Belitzer Spargelfest sind am Wochenende rund 60.000 Besucher gekommen. Einer der Höhepunkte war heute der große Festumzug durch die historische Innenstadt. Daran haben sich etwa 50 Vereine und Organisationen beteiligt. Der Bürgermeister von Belitz, Knut, sagte dem RBB, viele Menschen hätten friedlich miteinander gefeiert. In der Handball-Bundesliga bleiben die Füchse Berlin auf Titelkurs. Beim TVB Stuttgart hat die Mannschaft mit 35:20 gewonnen. Damit verteidigen die Füchse ihre Tabellenführung. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. In der Nacht wechselnd bewölkt und abziehende Schauer Richtung Osten 16 bis 11 Grad. Zurzeit in Berlin-Steglitz 26 und in Perleberg 18 Grad. Morgen heiter bis wolkig, einzelne Schauer oder kurze Gewitter. Die Höchstwerte erreichen 24 Grad. Die Zeit, es ist 19.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Clemens Schulze. Schönen guten Abend an diesem Sonntag. Tja, und die Stichwahl in Polen um das Präsidentenamt geht in die letzten Stunden. Es ist eine Richtungswahl. Es geht um mehr Liberalität und Nähe zu Europa oder um mehr Nationalismus und Abschottung. Für mehr Liberalität steht Rafał Trzaskowski. Er wird von der Regierungspartei Bürgerplattform unterstützt. Gegenkandidat Karol Nawrocki steht für mehr Nationalismus. Er ist der Kandidat der nationalkonservativen Peace-Partei. Unser Korrespondent in Warschau, Martin Adam, beobachtet für uns den Wahlgang. Martin, wie hoch war denn so die Beteiligung?
Das wissen wir schlichtweg noch nicht, denn die Wahl läuft ja noch. Bis 21 Uhr sind die Wahllokale geöffnet. Die letzte Zahl, die hier veröffentlicht wurde von der Wahlkommission, ist schon ein paar Stunden alt, stammt von 12 Uhr mittags. Und da waren es knapp 25% der Wählerinnen und Wähler, die wählen gegangen sind. Das hat an und für sich jetzt erstmal wenig Aussagekraft, außer dass es in etwa die Größenordnung ist, die auch zum selben Zeitpunkt in der Stichwahl vor 5 Jahren zu vermelden war. Man kann daraus jetzt lesen, dass das ein leichter Nachteil sein könnte für Rafał Trzaskowski, den liberalen Kandidaten, denn der muss vor allem auf die Menschen setzen, die in der ersten Wahlrunde Mitte Mai nicht wählen gegangen sind. Das ist eigentlich das Wählerpotenzial, was er noch motivieren muss. Und insofern ist es für ihn sehr wichtig, dass es eine hohe Wahlbeteiligung gibt. Aber wie gesagt, die Zahlen sind jetzt auch schon ein paar Minuten alt.
Wir berichten ja schon seit einigen Tagen immer wieder über die Präsidentenwahl in Polen und die Stimmung im Land. Die ist tief gespalten. Beide Kandidaten versprechen aber, die Gesellschaft wieder einen zu wollen. Kann das überhaupt gelingen angesichts der tiefen Gräben?
Ich bin da pessimistisch. Also man weiß es am Ende nicht, aber Donald Tusk hat das auch versprochen, als er 2023 gewählt wurde oder als seine Partei, die Bürgerkoalition, gewählt wurde, die Peace abgewählt wurde. Und er versucht das über letzten Endes so eine versöhnliche Rhetorik. Man muss sich aber vor Augen halten, dass dem 8 Jahre lang absolute Mehrheit der Peace-Partei vorausgegangen sind, die hier nicht nur durchregiert haben, sondern sich in alle denkbaren staatlichen Strukturen eingeschrieben haben, die dafür gesorgt haben, dass sie, obwohl sie abgewählt wurden und jetzt in der Opposition sind, den Staat effektiv lähmen können, und die ihre eigene Wählerschaft derartig durchgehend mit Feindbildern beschallen. Man kann es leider tatsächlich nicht anders ausdrücken. Die immer wieder erklären, Donald Tusk und eben auch Rafał Trzaskowski seien im Grunde deutsche Geheimagenten. Deutschland steuere die Europäische Union und das alles mit dem Ziel, Polen klein zu halten, wenn nicht sogar kaputt zu machen. Dass da wenig Dialog möglich ist. Wenn wir Leute treffen, die für die Peace auf die Straße gehen, die dort demonstrieren gehen, dann beschimpfen die uns als Deutsche natürlich zum einen, und zum anderen sagen die wirklich, wenn jetzt nicht Nawrocki gewinnt, dann werden wir alle sterben. Und das sitzt so tief drin, dass Versöhnung, glaube ich, wirklich eine richtig große Aufgabe wird, die vor allem viele Jahre brauchen wird.
Martin, lass uns mal spekulieren. Sollte Nawrocki gewinnen, wäre Polen dann blockiert?
Also man muss davon ausgehen, dass sollte Karol Nawrocki der nächste polnische Präsident werden, dass er von seinem Vetorecht exzessiv Gebrauch machen wird und die Regierung von Donald Tusk blockieren wird. Das alles quasi immer mit der Ansage, dass das eigentlich das polnische Interesse ist und er hier die Feinde im eigenen Land gewissermaßen aufhalten möchte. Das würde erstmal zu einer Blockade führen. Es würde vor allem dazu führen, dass die Peace 2027 deutlich bessere Chancen hat, wiedergewählt zu werden und dann wieder an der Macht ist. Und dann wird es schwierig mit europäischer und auch mit deutsch-polnischer Zusammenarbeit, weil, wie gesagt, diese Feindbilder so tief drin sitzen und die Peace-Partei auch eine Vorstellung von Europa und Europäischer Union hat, die sagt, wir wollen das schon, aber eben Europa als Wirtschaftsgemeinschaft und ein Europa, in dem dann doch jeder und jede für das eigene Interesse kämpft, gegeneinander. Also da ist nicht viel Raum für Kooperation. Das haben wir gesehen in den 8 Jahren Peace-Regierung und die Gefahr wäre schon, dass sich das wiederholt.
Und umgekehrt die Spekulation, wenn der liberale Trzaskowski jetzt siegt, kann dann Premier Tusk sein europanahes Programm ungehindert umsetzen?
Ganz so einfach wird auch das wahrscheinlich nicht. Rafał Trzaskowski hat versprochen, musste er jetzt auch im Wahlkampf, dass er natürlich ein kritischer Präsident sein wird, dass er eben nicht der Lakai von Donald Tusk ist, der dann, wie jetzt Andrzej Duda für die Peace, nur dann eben mit anderen Vorzeichen einfach auch alles unterschreibt, sondern dass er sich schon dem kritisch gegenüberstellt und dann im Zweifel auch wieder Sachen aufhält. Man muss sich auch vor Augen halten, dass die Regierung von Donald Tusk eine sehr große ist. Diese Regierungskoalition besteht aus 3 Parteibündnissen. Wenn man das wieder auseinander dividiert, dann sind das im Kern 11 Parteien. Die sind sich bei vielem nicht grün. Und die konnten gerade beim Thema Abtreibungsrecht beispielsweise, konnten die viele ihrer Streitigkeiten aufschieben, weil sie sich hinter Andrzej Duda, dem jetzigen Präsidenten, verstecken konnten und sagen konnten, naja, ist nicht so schlimm, wenn wir hier nichts verabschieden, weil der unterschreibt das eh nicht. Wenn dann Rafał Trzaskowski Präsident sein sollte und sagt, ich unterschreibe das und diese Ansage hat er gemacht im Wahlkampf, dann müsste auch diese Regierung wirklich liefern und das kann dann natürlich auch nochmal ein Test werden, aber grundsätzlich muss man sagen, für den Reformkurs der Regierung Tusk wäre es dann deutlich leichter.
Es bleibt also spannend in Polen bei dieser Stichwahl um das Präsidentenamt. Ganz herzlichen Dank nach Warschau zu unserem Korrespondenten Martin Adam. In Polen schließen die Wahllokale um 21 Uhr. Im Laufe der späteren Nacht oder morgen früh gibt's dann die ersten belastbaren Ergebnisse. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine tobt jetzt seit über 3 Jahren und es ist ein brutaler Zermürbungskrieg geworden. Ob dieser Krieg mit Verhandlungen beider Seiten beendet werden kann, ist jetzt die spannende Frage. Morgen in Istanbul könnte sich zeigen, ob es überhaupt eine Basis für Gespräche gibt. Denn ein von Russland vorgeschlagenes Treffen wird stattfinden. Der ukrainische Präsident Selenskyj will eine Delegation entsenden. Aus Kiew mehr von Florian Kellermann.
Die ukrainische Delegation bei den Gesprächen mit Russland in Istanbul am Montag wird wieder Verteidigungsminister Rustem Umerov anführen. Das erklärte der ukrainische Präsident Selenskyj auf Konten in sozialen Netzwerken. Umerov hatte von ukrainischer Seite schon eine erste Runde der wieder aufgenommenen Gespräche Mitte Mai geleitet. Die russische Delegation wird, ebenfalls wie schon im Mai, wohl der ehemalige Kulturminister Wladimir Medinsky anführen. Der ukrainische Präsident Selenskyj nannte eine vollständige und bedingungslose Waffenruhe als vorrangiges Ziel der Gespräche, dann den Austausch weiterer Kriegsgefangener und die Rückführung von Russland entführter ukrainischer Kinder. Um einen dauerhaften Frieden zu erreichen, müsse zudem ein Treffen auf höchster politischer Ebene vorbereitet werden, so Selenskyj. Russland hatte angekündigt, der Ukraine am Montag in Istanbul ein Memorandum zu übergeben. Das Papier wird nach Einschätzung von Beobachtern Forderungen enthalten, die Russland zur Bedingung für eine Waffenruhe machen dürfte.
Morgen also in Istanbul Verhandlungen zwischen Russland und der angegriffenen Ukraine. Aus Kiew war das Florian Kellermann. Und gleichzeitig wurde übrigens auch bekannt, dass es ukrainische Angriffe auf eine russische Militärbasis in Ostsibirien gab und auf weitere Flughäfen. Rund 40 Langstreckenbomber sollen nach ukrainischen Angaben zerstört worden sein. Ob die Meldungen stimmen, ist noch unklar. Und der russische Angriffskrieg in der Ukraine war heute auch Thema in der Paulskirche in Frankfurt am Main. Dort wurde der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, ausgezeichnet wegen seines Einsatzes für Freiheit, Menschenrechte und Demokratie. Er zeigte sich dankbar, sprach aber auch eine Warnung an den Westen aus, denn die Freiheit in ganz Europa sei wegen der russischen Aggression in Gefahr, so Klitschko in seiner Rede. Aus Frankfurt am Main, Frank Angermund.
Der ehemalige Boxweltmeister erhält den Franz Werfel Menschenrechtspreis von der Stiftung Zentrum gegen Vertreibung. In der Begründung heißt es, für seinen unermüdlichen Einsatz für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Für Klitschko ist der Preis aus einem anderen Grund wichtig.
Das ist eine Gelegenheit, noch einmal Aufmerksamkeit zum Ukraine bringen, noch einmal über Zukunft zu sprechen. Nicht die ukrainische Zukunft, auch Zukunft Europas, weil Ukraine gehört an Europa.
Vitali Klitschko ist Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, einer Stadt im Krieg. Und auch wenn er zwischendurch mal lächelt, wirkt sein Gesicht meist angespannt und ernst. Er verlasse Kiew nur selten, weil die Stadt jederzeit angegriffen werden könnte. Und die Menschen in der Metropole würden in solch einem Fall nicht verstehen, warum ihr Bürgermeister im Ausland ist. Dennoch nutzte die Gelegenheit, um sich mehrmals für die deutsche Unterstützung im Ukraine-Krieg zu bedanken.
Wir alle Ukrainer glaube ich an unsere gemeinsame europäische Zukunft, in deren Mittelpunkt der Menschen steht, seine Freiheit, seine Rechte. Vor allem das Recht auf ein friedliches und sicheres Leben.
Ohne die deutsche Unterstützung im Kampf gegen Russland könne die Ukraine nicht überleben, sagt Vitali Klitschko. Doch die Ukraine verteidige nicht nur sich selbst, sondern auch Frieden und Freiheit in Europa. Das sieht auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius so und sichert der Ukraine auch unter der neuen Regierung Unterstützung zu.
Denn es ist kein Konflikt zwischen zwei Ländern, die sich über irgendetwas streiten oder unterschiedliche Auffassungen sind. Es ist eine Invasion, ein Angriff, ein Besetzungskrieg. Nichts anderes trifft es auf den Punkt, meine Damen und Herren.
Russlands Präsident Wladimir Putin könnte diesen Angriffskrieg sofort mit einem Befehl beenden, sagt Pistorius. Und Vitali Klitschko ergänzt, dass der Autokrat Putin es nicht ertragen habe, dass die Ukraine sich auf den Weg gemacht hatte, ein demokratisches, europäisches Land mit Menschenrechten zu werden.
Putin sagt, ich erlaube euch nicht, ihr seid immer gewesen und bleiben ein Teil von russischer Imperie.
Beim Verlassen der Frankfurter Paulskirche gibt es noch ein paar wenige Selfies mit dem ukrainischen Politiker. Vorher sagt Vitali Klitschko noch in die Mikrofone, dass er hoffe, dass die Friedensverhandlungen noch in diesem Jahr eine diplomatische Lösung bringen werden. Aber nicht um jeden Preis.
Mal sehen, was morgen in Istanbul passiert. Menschenrechtspreis für Vitali Klitschko, aus Frankfurt am Main berichtete Frank Angermund. Und weiter geht's mit Nikolaus Hillmann.
Der RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der B5 Küritz Richtung Nauen. Zwischen dem Abzweig nach Wagenitz und Pessin liegen Fahrzeugteile auf der Fahrbahn.
RBB 24 Inforadio Sport.
Jetzt geht's los und zwar mit Fußball. Folgende Meldung: Benedikt Hollerbach wird den 1. FC Union verlassen. Er hat einen 4-Jahres-Vertrag unterschrieben beim 1. FSV Mainz 05. also bis 2029. Angeblich soll die Ablöse ungefähr bei 10 bis 12 Millionen Euro liegen. Das haben aber die beiden Vereine nicht bestätigt. Und wo wir schon mal beim ersten FC Union sind, können wir Ihnen sagen, dass unsere Kollegin Stefanie Batschik unter der Woche, also bevor der Wechsel Hollerbachs bekannt geworden ist, mit Union-Präsident Dirk Zingler nach seiner Wiederwahl sprechen konnte über die abgelaufene Saison, über die Zukunft des Frauenfußballs beim ersten FC Union und was die Männer planen in der kommenden Saison.
Dirk Zingler, weitere 4 Jahre werden Sie im Amt sein als Präsident des ersten FC Union. Jetzt kenne ich Sie ja auch schon ein paar Jahre. Ich weiß, mit wie viel Herz, mit wie viel Leidenschaft Sie dabei sind. Gab es denn trotzdem den einen Moment, wo Sie gedacht haben, oh, vielleicht wird es mir irgendwann zu viel?
Die Momente gibt es, wenn ich ehrlich bin, weil es ist ja ein total intensiver Job. Es ist ja voller Emotionen und auch guten und auch schlechten Emotionen und Traurigkeit und Glück. Und es gibt nichts Anstrengendes, als permanent in Emotionen alles zu machen. Aber am Ende, wie immer bei Union, überwiegen ja die positiven Emotionen und die geben wieder Kraft. Und deshalb freue ich mich auf die nächsten 4 Jahre.
Lassen Sie uns auf die Saison schauen. Gucken wir auf die Männer. Platz 13 in der Fußball-Bundesliga. Ein Trainerwechsel im Winter ist dabei gewesen. Und Sie haben mit Steffen Baumgart jemanden geholt, der einen Bezug hat zu dem Verein, der hier selbst gespielt hat. Er hat die Mitgliedsnummer 72. Er hat mir mal gesagt, ach, ich würde eigentlich nie als Trainer hier zu diesem Verein kommen, weil wenn das schief geht, was mache ich denn dann? Jetzt ist er aber da. Wie zufrieden sind Sie mit ihm und was trauen Sie ihm zu?
Steffen ist ein guter Trainer. Er ist ein Trainer, der über Mentalität kommt, der über Bindung kommt, der Menschen erreichen will. Das passt ganz gut zum Club. Das ist manchmal schmerzhafter und ist auch gefährlicher, wenn du Bindung hergestellt hast und die wird dann enttäuscht. Also er ist jemand, der den gefährlicheren Weg geht. Vielleicht passt er deshalb ganz gut zu uns, weil wir machen es uns ja auch oft nicht einfach. Er hat sofort Ja gesagt, weil ich glaube, es war ihm, also auch mit dem Wissen der Gefährlichkeit, der Bindung, nein, er musste nicht überzeugt werden.
Lassen Sie uns auf die Frauen des ersten FC Union schauen. Es war eine wahnsinnig erfolgreiche Saison. Nicht nur die, auch die davor, 2. Aufstieg in Folge. Der erste Bundesligist seit 15 Jahren, seit Tennis Borussia Berlin bei den Frauen. Ich weiß, Union hat sich vor geraumer Zeit Gedanken darüber gemacht, wie kann man das Ganze aufstellen, hat den Frauen die Möglichkeit gegeben, unter Profibedingungen zu arbeiten. Und ich weiß, es ist auch immer noch in der Bundesliga ein großes Thema bei vielen anderen Vereinen, dass das eben nicht funktioniert. Warum funktioniert es bei Union so gut?
Weil wir gar nicht in den Kategorien Fußball, der von Frauen gespielt wird, oder Fußball, der von Männern gespielt wird, unterscheiden, sondern wir sind ein Fußballclub und der wird von unterschiedlichen Mannschaften gespielt bei uns im Club, von Frauen, von Männern, von Senioren, von Jugendspielerinnen, von jungen Spielerinnen. Und wenn wir all das, was wir gelernt haben die letzten Jahre, wenn wir Fußball erfolgreich machen wollen, wenn wir das übertragen auf alle Mannschaften, dann ist das das logische Resultat, dass die Frauen Erfolg haben. Das Berufsbild des weiblichen Fußballprofis muss attraktiv sein. Da kommt es darauf an, wo findet es statt, welche Bilder transportieren wir. Bei Männern haben wir genau die auf einen Zentimeter die Kameraposition festgelegt, um ein attraktives Bild zu transportieren. Bei den Frauen stellen sich die Kameras bequemerweise auf die Haupttribüne und filmen eine leere Gegengerade. Also wir können ganz, ganz viel noch lernen, beziehungsweise einfach übernehmen. Wir müssen es nicht lernen. Wir haben es bereits in den letzten 20 Jahren gelernt. Wir müssen es nur ernst meinen. Und das machen wir bei Union. Und deshalb glaube ich schon, dass wir uns Schritt für Schritt weiterentwickeln werden.
Wir haben bei den Männern über Steffen Baumgart gesprochen. Ich gehe jetzt mal so weit zu sagen, Eileen Böse ist ein echter Glücksgriff, oder?
Ja, es ist erstmal schön, dass wir beide Profimannschaften in der Bundesliga haben. Beide werden von Trainern geführt, die von uns sind, die vom Club kommen. Das ist eine schöne Momentaufnahme, muss ich mal so sagen, die uns allen Spaß macht. Wir stellen jetzt einen Kader zusammen, der wettbewerbsfähig ist, beziehungsweise sich an die Spitze der Bundesliga ranarbeiten kann. Und es macht enorm Spaß, dort zuzuschauen, wie schnell es geht. Und wir werden versuchen, die richtigen Entscheidungen herbeizuführen.
Ich erinnere mich noch sehr gut an das Jahr 2017. Da wurden die ersten Pläne vorgestellt, wie das neue Stadion an der Alten Försterei nach dem Umbau aussehen soll. Geben Sie uns einen Stand. Wie ist es aktuell? Wie schaut's aus?
Wir sind vorangekommen. Es ist weiterhin kompliziert, weil es eine Koordination von ganz vielen Fachbereichen bedarf. Jetzt kommt das Olympiastadion dazu. Wir haben ja 2 Bundesligamannschaften, Frauen und Männer, die auch während der Bauphase irgendwo angemessen spielen müssen. Wir wollen mit den Männern ins Olympiastadion gehen. Das muss abgestimmt werden. Wann hat das Olympiastadion auch genug Kapazität, um nochmal Spiele aufzunehmen? Da sind wir in einer engen Abstimmung. Da muss Verbindlichkeit rein im Termin. Und diese Koordination findet gerade statt zwischen Frau Bonner, Frau Spranger, Herrn Gebeler, mir, dem Olympiastadion. Wenn wir diesen Termin gefunden haben, dann werden wir es gemeinsam verkünden.
Die Frauen des 1. FC Union haben ein ähnliches Problem. Es muss eine temporäre Spielstätte geben. Wie macht man das, Herr Zingler?
Ich bleibe dabei, dass wir Frauenfußball im großen Stadion stattfinden lassen müssen. Und es wird auch der Fall sein, wenn wir bauen. Das Ausweichstadion ist noch nicht entschieden für die Frauen. Vielleicht müssen die Frauen halt auch spielen. Ich kann es nicht sagen. Das ist natürlich dann für ein Stadion, drei Profimannschaften, ein bisschen viel. Aber das sind all die Kompromisse, die wir jetzt suchen müssen. Vielleicht müssen wir auch einen anderen Standort noch ertüchtigen, um ihnen die Attraktivität zu geben, dem neuen Standort, dem Ausweichstandort für die Frauen. Das werden die nächsten ein, zwei Jahre zeigen. Also wir wollen ja in 27 spätestens bauen. Und bis dahin müssen die Entscheidungen getroffen sein.
Dirk Zingler, der Präsident des 1. FC Union. Wir gehen mal ein paar Klassen weiter runter. Heute Relegations- oder beziehungsweise Aufstiegsrückspiel um den Aufstieg in die dritte Liga zwischen dem TSV Havelse und Lok Leipzig. Das Hinspiel endete unentschieden und heute war es nach 90 Minuten noch nicht entschieden, aber dann wurde es eindeutig. Jan Günther.
Was für eine Enttäuschung bei den Leipzigern. 76 Punkte und der Meistertitel in der Regionalliga Nordost reichen am Ende nicht für den Aufstieg in die dritte Liga. Wie schon 2020 bleibt Lok im Nadelöhr Aufstiegsspiele stecken. Vor 2300 Fans im ausverkauften Stadion von Havelse hatte der gastgebende TSV die besseren Torchancen, traf den Pfosten, zwang Lok zudem zweimal dazu, kurz vor der Torlinie zu klären. Die Leipziger offensiv wenig präsent und nach 80 Minuten in Unterzahl nach Gelb-Rot für Dombrova. In der Verlängerung Havelse dann effektiv. Düker, Ilic und Paldino trafen, Endstand 3:0. Nach insgesamt 4 Platzverweisen endete dieses Spiel mit 10-8. Zum 4. Mal nacheinander kann sich damit ein Nordostklub in den Aufstiegsspielen nicht durchsetzen.
Vom Fußball gehen wir jetzt zum Turnen. In den vergangenen Tagen war in Leipzig ziemlich viel los. Internationales deutsches Turnfest und die Turn-Europameisterschaften. Aber hinterher wurde ein durchaus positives Fazit dieses Turnfestes und dieser EM gezogen. Philipp Weißkirch.
Tja, nun hat es also auch Margarita Kolosow erwischt.
Also ich bin jetzt riesiger Turnfest-Fan.
Vergangenen Sommer war Kolosow bei den Olympischen Spielen in Paris. Sie wurde Vierte in der rhythmischen Sportgymnastik. Jetzt, ein knappes Jahr später, steht sie also in der Glashalle auf der Leipziger Messe mit leuchtenden Augen.
Also ich finde es richtig cool, dass es so unterschiedliche Events an einem Ort gibt. Und ich finde es auch toll, dass dann Menschen im Reitensport dann die Möglichkeit bekommen, Aufmerksamkeit zu bekommen und auch deren tollen Moment zu genießen.
Für Kolosow, die 21-jährige Spitzensportlerin, ist es das erste Turnfest gewesen. Genauso wie für Paul, den 18-jährigen Breitensportler.
Ich wusste auch gar nicht, dass man so viele Mitmachangebote gibt. Deswegen, wir haben Handstativ gemacht, wir haben alles mitgenommen. Und die Erfahrung muss man mitnehmen.
Paul kommt aus Schweinfurt und ist mit seinen zwei Turnkumpels aus dem Verein nach Leipzig gekommen. Die drei haben nicht nur viel Sport gemacht und Neues ausprobiert, sie haben auch zugehört. Paul erzählt von einem Vortrag, von dem auch sein Verein profitieren könnte.
Wenn man finanziell eben nicht ganz so stark aufgebaut ist wie manche andere Vereine, doch aus den einfachsten Sachen noch richtig gutes Turntraining nehmen kann. Das kann man auf jeden Fall mitnehmen.
So hat sich das Kati Brenner vorgestellt. Sie ist die Organisationschefin vom Turnfest und voll zufrieden. Lange hat die Turnfamilie ja warten müssen, denn das letzte Turnfest in Berlin, das lag schon 8 Jahre zurück. Und wegen der Pandemie kam Leipzig nicht 2021 zum Zuge, wie eigentlich geplant, sondern eben erst jetzt.
Ich war mir am Anfang nicht sicher, ob der Spirit, den wir noch in Berlin erlebt haben, jetzt auch wieder erwachen konnte. Und das ist, glaube ich, das, was bei mir am meisten in Erinnerung bleiben wird. Diese lachenden Gesichter, die überall da sind, die tanzend, singend in der Straßenbahn sind und überall sich bewegen.
Bewegen und begegnen. Junge Turner treffen Ältere, Breitensportler treffen Spitzensportler. Ein großes Miteinander der Generationen. Und mittendrin Margarita Kolosow, die in Leipzig schon so etwas ja wie ein olympisches Flair ausgemacht hat, das sie ja aus Paris kennt.
Ja, auf jeden Fall, weil hier einfach der Support so groß war für den Sport und für die Menschen und es einfach so ein freundliches Verhältnis hier war.
Sommerspiele in Deutschland, vielleicht sogar in Leipzig, wer weiß. Was dagegen klar ist, das nächste Turnfest kommt in 4 Jahren in München. Und Paul aus Schweinfurt, der weiß natürlich auch schon Bescheid.
Nimmt man mit, auf jeden Fall.
Und was jetzt kommt, ist Tennis, nämlich French Open in Paris. Endlich ist es soweit. Daniel Altmaier hat sein Achtelfinale begonnen gegen Francis Tiafoe aus den USA. Guido Ringel, wie schlägt er sich denn bislang?
Nicht gut. Gar nicht gut. Hat den ersten Satz schnell verloren. Mittlerweile sind wir so bei 45 Minuten Spielzeit. Im zweiten Satz sieht es ein bisschen besser aus für Altmaier, insofern, als dass er stabiler geworden ist. Jetzt zweimal seinen Aufschlag durchgebracht hat, aber Tiafoe ist der bessere, weil aktivere Mann. Der setzt mehr den Gegner unter Druck, der riskiert mehr, auch aus seinem Selbstbewusstsein heraus, dass Tiafoe natürlich besser steht in der Weltrangliste als Altmaier. Der ist mir zu passiv und ein bisschen eingeschüchtert, geradezu vielleicht auch von dieser imposanten Figur Tiafoe. Also das ist schon einer, der hat nicht nur tennismäßig was drauf, sondern auch der ganze Körper ist schon rein vom Hinsehen imposant. Aber Altmaier muss hier einfach mehr Mut fassen. Er muss irgendwie eine Wendung hinkriegen, dass sein Spiel variabler wird. Nicht einfach so wie jetzt relativ harmlos mit Vor- und Rückhand den Ball im Spiel halten, sondern nochmal was riskieren. Er kann das doch, vor allem mit der Rückhand. Das hat er im Match gegen Taylor Fritz gezeigt. Jetzt wieder so ein leichter Fehler. Also der macht keinen guten Eindruck, der 26-jährige Daniel Altmaier. Ob das was wird mit dem Viertelfinale, da habe ich meine Bedenken. Liegt zurück 0-1 in den Sätzen gegen Tiafoe.
Guido Ringel war das aus Paris. Jetzt geht's nach Rom. Heute die letzte Etappe des diesjährigen Giro d'Italia, der 108. Ausgabe. Und es passierte nichts Nennenswertes mehr. Und deswegen war klar, wer diese Rundfahrt in diesem Jahr gewinnt. Holger Gerska.
Es war eine ungewöhnliche Italien-Rundfahrt. Die beiden Top-Favoriten, der Slowene Primoz Roglic aus der deutschen Bora-Mannschaft und der junge Spanier Juan Ayuso, scheiterten nach mehreren Stürzen. Dann rückte ein ähnliches Duell in den Fokus. Der Ecuadorianer Richard Carapaz, der den Giro wie Roglic schon gewinnen konnte, gegen den erst 21-jährigen Mexikaner Isaac del Toro. Diese beiden warfen den möglichen Gesamtsieg in einer bizarren Privatfehde vorsätzlich weg, schenken dem bis dahin drittplatzierten Simon Yates auf der letzten Bergetappe über 5 Minuten Vorsprung. So gewann der Brite aus der niederländischen FISMA-Mannschaft ziemlich überraschend diesen Giro vor del Toro und Carapaz. Die deutsche Bilanz wurde durch einen Etappensieg von Nico Denz gerettet. Ungewöhnlich auch die letzte Etappe in Rom. Erstmals ging es durch die Vatikanstadt, die Radprofis wurden durch den neuen Papst gesegnet. Den Sprintsieg vor dem Kolosseum holte der Niederländer Olaf Koy, ein Teamkollege des Gesamtsiegers Simon Yates.
In Götzis war der Papst nicht mit dabei beim Zehnkampf-Meeting und beziehungsweise beim Mehrkampf-Meeting. Die 7 Kämpferinnen waren ja auch dabei. Wer heute gewonnen war, hat das, sagt Ihnen Martin Raspe.
Leo Neugebauer hat seinen ersten Zehnkampf in Götzis auf Rang 5 beendet. Er war damit zufrieden, aber nur zweitbester Deutscher. Denn Niklas Kaul, der Weltmeister von 2019, zog im abschließenden 1500-Meter-Lauf noch an ihm vorbei und wurde Dritter. Und das mit der zweitbesten Zehnkampfleistung seiner Karriere, 8.575 Punkte. Der Beste unter den Zehnkämpfern war Sander Skotheim aus Norwegen. Er holte sich den Sieg mit exzellenten 8.909 Punkten. Das Meeting in Götzis hat gezeigt, was bei der WM im September zu erwarten sein wird. Auch bei den Frauen. Und hier wurde im Siebenkampf Geschichte geschrieben. Anna Hall, die 24-Jährige aus den USA, hat als 5. Athletin überhaupt die Marke von 7000 Punkten überboten. Möglich wurde das durch einen entfesselten 800-Meter-Lauf zum Abschluss. Mit 7032 Punkten ist Anna Hall jetzt die 2. in der 7-Kampf-Bestenliste.
So eine Art Auftakt in die Leichtathletik-Freiluftsaison war das goldene Oval heute im Dresdner Steierstadion mit guten Leistungen der deutschen Starter Jens Hörkrieg.
Für die beiden deutschen Olympiasiegerinnen hat es an der Elbe zwar nicht zum Sieg gereicht, aber vor allem Jimesi Ogunleye durfte nach dem bisher besten Saisoneinstieg ihrer Karriere sehr zufrieden sein. Die Kugelstoßerin aus Mannheim führte bis zum 6. und letzten Versuch, doch dann wurden die sehr guten 19,67 Meter der Mannheimerin noch von Chase Jackson, der zweifachen Weltmeisterin aus den USA, übertroffen. Im Weitsprung war Malaika Mihambo mit nur einem gültigen Versuch von 6,66 Metern dagegen nicht ganz so glücklich. Die Form der Olympiasiegerin ist deutlich besser, doch leichte Rückenprobleme machten am Ende nicht mehr als Platz 2 hinter der Portugiesin Agathe de Souza möglich. Für eine der besten Leistungen bei den Herren sorgte der Berliner Emil Agekum. Der 400 Meter Hürdenläufer lief bei seinem Sieg die drittschnellste jemals von einem Deutschen gelaufene Zeit und qualifizierte sich damit bereits für den Jahreshöhepunkt, die Weltmeisterschaften im Herbst in Tokio.
In der Handball-Bundesliga haben die Füchse aus Berlin am drittletzten Spieltag gewonnen, und zwar deutlich in Stuttgart mit 35-20. Verfolger Magdeburg siegte knapp in Lemgo 31-29 und auch der drittplatzierte Melsung gewann knapp gegen Eisenach 26-25. Die Füchse bleiben damit auf dem ersten Platz in der Tabelle, einen Punkt vor Magdeburg. Das war's mit dem Sport. Hier geht's weiter mit den Nachrichten.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der B96A Berlin Marlow in Höhe Wassmannsdorfer Allee arbeitet die Ampelanlage fehlerhaft. Es ist recht voll auf Autobahnen und Bundesstraßen, vor allem in Richtung Berlin. Am längsten dauert es aktuell auf der A11 ab Korin, auf der A12 an der Grenze und im weiteren Verlauf zwischen Fürstenwalde West und Storkow nach einem Unfall, auf der A13 ab Freienwalde und vor dem Schönefelder Kreuz, auf der A24 zwischen Herzsprung und Fährberlin und auf der A115 vor dem Kreuz Zehlendorf. Geduld benötigen Sie außerdem auf der A9 Richtung Leipzig ab Kleinmarzins und auf der westlichen A10 Richtung Dreieckwerder zwischen Potsdam Nord und Vöben. A113 Richtung Dresden im Schönefelder Kreuz auf der Überleitung zur A10 Richtung Potsdam ist die rechte Spur nach einem Unfall blockiert. Vorsicht auf der B96 Fürstenberg Berlin zwischen Gransee und Löwenberg ist ein Baum umgestürzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19.30 Uhr mit Jürgen Buch. Nach dem tödlichen Feuer in einem Krankenhaus in Hamburg hat die Polizei einen Patienten festgenommen. Der 72-Jährige wird verdächtigt, den Brand absichtlich gelegt zu haben. Drei Menschen kamen dabei ums Leben. Aus Hamburg Elias Bartel.
Das Feuer war vergangene Nacht gegen 12:30 in einem Zimmer der Geriatrie ausgebrochen, im Erdgeschoss. Die Flammen schlugen auf den ersten Stock über. Dichter Rauch breitete sich in Sekundenschnelle im gesamten Gebäude aus. Neben den drei Toten gibt es eine weitere Person, die in Lebensgefahr schwebt. Zudem wurden 18 Menschen schwer und 15 leicht verletzt.
Die Ukraine hat dem russischen Vorschlag für eine weitere Gesprächsrunde mit Moskau zugestimmt. Laut Präsident Selenskyj wird eine ukrainische Delegation morgen nach Istanbul reisen. Unterdessen hat Kiew in einer koordinierten Aktion 4 russische Militärflughäfen attackiert. Den Angaben zufolge sollen dabei mehr als 40 Kampf- und Aufklärungsflugzeuge zerstört worden sein. Ein Vertreter der ukrainischen Sicherheitsbehörden sagte, der Angriff sei mehr als 1,5 Jahre lang vorbereitet worden. Das russische Verteidigungsministerium hat inzwischen die Festnahme mehrerer Verdächtiger bekannt gegeben. In Polen entscheiden die Wählerinnen und Wähler heute über einen neuen Präsidenten. Bei der Stichwahl treten der liberale Oberbürgermeister von Warschau, Trzaskowski, und der rechtsnationale Kandidat Nawrocki an. Aus Warschau, Martin Adam.
Die Wahl gilt als Fortsetzung der Parlamentswahl von 2023 und damit als Richtungsentscheid. Die liberal-konservative Regierungskoalition um Premierminister Donald Tusk konnte viele ihrer Reformversprechen nicht umsetzen. Auch weil der amtierende, PiS-nahe Präsident Andrzej Duda zentrale Gesetze blockiert. Sollte PiS-Kandidat Karol Nawrocki Polens nächster Präsident werden, ist mit einer weiteren Blockade der Regierung zu rechnen.
In Berlin sind am Nachmittag tausende Menschen mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren. Nach Polizeiangaben haben bei der Sternfahrt des ADFC rund 13.500 Teilnehmende mitgemacht. Der Veranstalter spricht von 20.000. Am Morgen waren von vielen Orten aus dem Brandenburger Umland Fahrradfahrer gestartet. 20 Routen führten zum Großen Stern im Tiergarten. Dort fand ein Umweltfestival statt. In der Handball-Bundesliga bleiben die Füchse Berlin auf Titelkurs. Beim TVB Stuttgart hat die Mannschaft mit 35-20 gewonnen. Damit verteidigen die Füchse ihre Tabellenführung. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. In der Nacht wechselnd bewölkt, abziehende Schauer Richtung Osten, 16 bis 11 Grad. Zurzeit in Berlin-Kreuzberg 25 und in Luckenwalde 22 Grad. Morgen heiter bis wolkig, einzelne Schauer oder kurze Gewitter bei bis zu 24 Grad. Die Zeit 19.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.
kein Ort wird häufiger gezeigt, wenn es um Judentum in Deutschland geht. Wenn irgendwas medial präsent ist, wenn irgendwie auch Medien das zeigen wollen, was ist nochmal Judentum in Deutschland, welches Symbol nehmen wir da? Es sind ganz häufig unsere goldenen Kuppeln.
Klar, wir haben Berlin, wie soll man sagen, ein Stück seiner Skyline oder so zurückgegeben. Wenn man auf der Schlossbrücke steht und dann plötzlich diese goldene Kuppel sieht, ach, da geht so ein freundliches Lächeln über mein Gesicht, das muss ich schon sagen.
Haben Sie erkannt, worum es geht? Na klar, die neue Synagoge, das Zentrum Judaikum in der Oranienburger Straße in Berlin-Mitte. Sie hörten eben die Direktorin des Zentrum Judaikum, Anja Siegemund, und ihren Vorgänger, den Gründungs- und langjährigen Direktor Hermann Simon. Und damit herzlich willkommen zu unserer Sendung Leben. Ich bin Ursula Voss-Henrich. Die golden verzierten Kuppeln, die kennen viele. Die neue Synagoge, 1866 eingeweiht, war einmal die größte Deutschlands mit 3200 Plätzen. Aber was steht eigentlich heute noch davon und was ist da drin? Darum geht es in der nächsten halben Stunde. Die neue Synagoge hat auch etwas zu feiern. Ihre Existenz als Zentrum Judaikum. Das Museum und Kulturzentrum ist Anfang Mai 30 Jahre alt geworden. Welche Schätze aus dem Schutt der pogrom- und kriegszerstörten Synagoge geborgen wurden, welche Dokumente da archiviert sind und warum die DDR-Regierung wollte, dass 1988 der Grundstein zum heutigen Museum gelegt wurde, dazu jetzt mehr. Das Zentrum Judaikum ist ein Museum mit einer ständigen Ausstellung zur jüdischen Geschichte Berlins. Es ist Kulturzentrum mit Veranstaltungen und das Gebäude beherbergt nach wie vor einen Gebetsraum für die jüdische Gemeinde vor Ort. Und nicht zuletzt ist es ein Gebäude, das viel Stadtgeschichte erzählt. Nähern wir uns erstmal von außen. Vorne die Front zur Straße mit den hohen Fenstern in den Obergeschossen, die Ziegelfassade, auch die Sicherheitszäune, die dort heute stehen, all das ist vielen bekannt. Von hinten bietet sich ein weniger bekanntes Bild. Was heute der große Hinterhof des Synagogenkomplexes ist, war mal der Ort für Gottesdienst und Gebet. Hier stand die eigentliche riesige Synagoge mit 3200 Plätzen. Jetzt ist es ein freier Platz, der die Dimensionen klar macht und besondere Blicke bietet, sagt die Direktorin des Zentrum Judaikum, Anja Siegemund.
Wir sehen den hinteren Teil der neuen Synagoge mit dem Glasvorbau. Also das heißt, was weggesprengt wurde, die gesamte Freifläche und das, was stehen blieb. Und das, was stehen blieb, die Mauer ist eben unter Glasvorbau geschützt.
1866 eingeweiht, war die neue Synagoge in der Oranienburger Straße in Berlin-Mitte von großer Bedeutung. Einmal wegen ihrer Dimensionen, aber sie war für ihre Zeit auch fortschrittlich. Hier gab es die weltweit erste Rabbinerin. Während der Novemberpogrome 1938 versuchten Angehörige der SA, die neue Synagoge in Brand zu stecken. Doch durch den Einsatz eines mutigen Polizisten, der die Feuerwehr rief, konnte verhindert werden, dass sie völlig abbrannte. Durch Luftangriffe der Alliierten Ende 1943 wurde das Gebäude allerdings schwer beschädigt. In der Dauerausstellung des Zentrum Judaikum sieht man einen dokumentarischen Film darüber, wie die neue Synagoge noch 1986 aussah. Sie war in großen Teilen ein Schutthaufen, aus dem hier und da Säulen und ein paar erhaltene Wände herausragten, aber es war eine Ruine. War das die ganze DDR-Zeit über so? Das habe ich meinen Kollegen Carsten Dippel gefragt. Er hat sich intensiv mit der Geschichte befasst.
Also es war sehr stark kriegszerstört. Das Hauptschiff der Synagoge, das wurde dann Ende der 50er Jahre abgetragen. Und dann hatte man vorne noch, wo heute die Kuppel wieder drauf ist, das war halt als Ruine da. Das gab noch Nebengebäude, was der Gemeinde auch mal gehört hatte. Da war auch noch ein Teil der Gemeindeverwaltung dann zu DDR-Zeiten drin. Also insofern wurde das Teil genutzt, aber im Wesentlichen das, was wir heute sehen, was optisch da ist, das war natürlich Ruine geblieben.
Wie war denn eigentlich der Umgang der DDR-Regierung mit der kleinen jüdischen Gemeinschaft damals in Ostberlin?
Das war nicht einfach für die jüdische Gemeinschaft, die tatsächlich sehr klein war. Die hatten noch etwa, erst in den 80er Jahren, noch etwa 200 Mitglieder. Es war immerhin die größte in der DDR. DDR-weit gab es um die 400 Mitglieder. Es gab ein bisschen jüdische Infrastruktur in Berlin. Also es gab eine koschere Metzgerei. Es gab einen Friedhof und das Altenheim, aber viel mehr auch nicht. Aber es war im Grunde eine sehr marginalisierte Gruppe, die immer auch so ein Stück zerrieben wurde zwischen den politischen Ansprüchen. Also die DDR war offiziell der Staat des Antifaschismus. Gleichzeitig hat man unter dem Stichwort Antizionismus eine Menge Antisemitismus kaschiert. Und diese jüdische Gemeinde, diese kleine, die war, ja, die musste immer aufpassen, nicht anzuecken. Gerade so die Führungsebene war dann SED-nah, hat versucht, den Ausgleich zu suchen. Und die Gemeinde war in den 80er Jahren sehr stark überaltert auch. Also es war nicht wirklich viel.
Umso überraschender eigentlich, dass 1988 dann im Endeffekt der Grundstein für den Wiederaufbau gelegt wurde. Wie kam es denn zu diesem Sinneswandel?
Also das gab es ein paar Vorläufe. In den 60ern gab es schon mal die Idee, es ist ein Brief überliefert vom damaligen Gemeindevorsitzenden Peter Kirchner, der 1975 an den Westberliner Vorsitzenden Heinz Galinski, diese legendäre Figur Galinski, geschrieben und diese Idee ins Spiel gebracht. Es hat Stimmen in Berlin gegeben, die dagegen waren, die am liebsten die Ruine auch noch abgerissen hätten. Es gab mal die Idee, da eine Verkehrstangente durchzuhauen. Und dann hat es aber auch Stimmen gegeben und auch in der SED, die sich für das Projekt erwärmt haben und Teile der jüdischen Gemeinde eben auch. Und wir hören mal rein, was Hermann Simon, der Gründungsdirektor, dazu sagt.
Ich denke, das fiel einfach mal politisch, diese Bemühungen auf fruchtbaren Boden. Die Zeit war reif und alle Seiten wollten das. Die, die das innerhalb des SED-Politbüros wollten, mussten sich gegenüber den Hardlinern irgendwo durchsetzen und haben das auf diese Tour dann, glaube ich, intern durchgekriegt.
Es gab ja nun auch einen konkreten Anlass für dieses Datum der Grundsteinlegung, nicht wahr?
Also der Anlass war der 50. Jahrestag der Pogromnacht von 1938 und zu diesem Jahrestag sollte der Grundstein gelegt sein und sollte die Stiftung gegründet sein. Das war halt ganz wichtig. Und hinzu kam so ein bisschen die Großwetterlage. Die DDR war sehr marode. Das Honecker-Regime gegen Ende der DDR war sehr darauf bedacht, international Anerkennung zu finden und möglichst auch Geld zu finden. Und in diesem ganzen Diskussionsprozess, Honecker dafür zu erwärmen, spielte das dann durchaus eine Rolle, dass man gesagt hat, oh, wenn wir das, dieses Prestigeobjekt, damit können wir ein paar Lorbeeren einsammeln in den USA, vielleicht auch in Israel und vielleicht können wir auf diese Weise die Amerikaner zu einem Kredit bewegen. Und was auch eine Rolle spielte, Heinz Galinski hatte dann zu dem damaligen Zeitpunkt auch grünes Licht signalisiert und das war wiederum Honecker auch wichtig, dass sozusagen auch Heinz Galinski von Westseite aus dahinter steht.
Informationen von Carsten Dippel. Das Zentrum Judaicum beherbergt tausende Objekte, die die Geschichte des jüdischen Lebens in Berlin dokumentieren. Dazu gehören Alltagsgegenstände, Gemälde, ein Hochzeitsbaldachin, liturgische Gegenstände und viele Judaika. Zu den ganz besonderen Ausstellungsstücken gehört eine silberne Hängelampe. Die Rektorin Anja Siegemund hat mir erklärt, was das Spektakuläre daran ist.
Ja, im Schutt wurde unter anderem gefunden der Nertamit, die sogenannte ewige Lampe. Das heißt, das ist eine Lampe, die im Prinzip in jeder Synagoge hängt vor dem Toraschrein. Und die wurde nach Beginn der Renovierungsarbeiten 1989 gefunden. Und das war, soweit ich das nachvollziehen kann, wirklich aufsehenerregend, weil Bauarbeiter hatten bereits die Betondecke aufgebohrt und die waren offensichtlich dann eben auf was gestoßen, haben gemerkt, oh, da ist etwas und Gott sei Dank haben sie innegehalten. Also man sieht bei der ewigen Lampe, man sieht wirklich, dass sie da schon angebohrt haben, aber eben Gott sei Dank nicht weitergebohrt, sondern diese ewige Lampe wirklich aus dem Schutt dann gerettet haben. Und ja, die ewige Lampe ist sowas, was die Präsenz Gottes auch symbolisiert und damit ist das natürlich ein unheimliches Symbol, dass diese Lampe, die schon seit Eröffnung der neuen Synagoge 1866 hier hing, dass die dann die ganze Zeit überdauert hat und zwar mit Bläsuren, aber eben überdauert hat, nach wie vor heute da ist. Das ist schon irgendwie ein sehr großes Symbol und drum glaube ich, das gehört wirklich zu unseren bedeutendsten Objekten.
Diese Lampe ist Teil der Dauerausstellung im Zentrum Judaicum. Vor ein paar Tagen wurde im ersten Stock eine neue Wechselausstellung eröffnet, die die Geschichte und Gegenwart des jüdischen Lebens in Berlin auf besondere Weise verbindet. Miron Theenberg hat sie besucht.
Eine Frau sitzt inmitten der geräumigen, kegelförmigen Installation aus schwarzem Molton.
Ich bin Alina Gromova, ich bin stellvertretende Direktorin hier in der Stiftung Neue Synagoge Berlin. Ich habe die Ausstellung Gefühlsdinge, How to Listen to Objects kuratiert.
Hier im provisorischen Rund wird mit Hilfe von mehreren Projektoren später ein Film gezeigt. Doch die Kuratorin der Ausstellung, Alina Gromova, hat etwas anderes aus dem Hauptraum mitgebracht.
Ich habe jetzt in der Hand ein kleines Glasdöschen und es gibt einen Deckel aus einem Korken. Wenn ich den aufmache, sind Nelken drin. Das ist ein klassisches Bissamim und an Bissamim riechen Jüdinnen und Juden am Ausgang vom Schabbat, am Samstagabend. Und diesen Geruch nehmen wir mit in die Woche, die beginnt. Und ich rieche jetzt daran.
Die Ausstellung soll die Besuchenden in einen Dialog führen, in einen Austausch mit den eher alltäglichen Exponaten von jüdischen Menschen, die im Magazin des Museums schlummern. Die Auswahl ist das Ergebnis mehrtägiger Workshops mit insgesamt etwa 30 jüdischen Menschen. Sie durften dafür mit weißen Handschuhen bekleidet in das Depot gehen und sich interessanten Dingen widmen und sie aussuchen, sie anfassen, daran riechen und zum Klingen bringen.
Das ist die Aufgabe der Museen heute, dass die eine Relevanz herstellen zwischen dem, was Museen machen und unserem Leben, dass wir auch verändert aus einem Museum rausgehen.
Diese alten Objekte sind anschaulich in einem kleinen Glashaus ausgestellt, sodass man sie von allen Seiten ansehen kann. Bügel mit Aufschriften vergangener jüdischer Bekleidungsgeschäfte, ein fremd anmutender Zigarettentrockner, Schallplatten mit bunten Covern, ausgedienter Toraschmuck, eine merkwürdige Spendendose, eine hebräische Einhandschreibmaschine, ein blechernes Reiseschachspiel. All solche Sachen ordentlich ausgeleuchtet. Eine Menge Text als theoretischen Unterbau oder Erklärung an den Wänden. Während der Titel Gefühlsdinge, How to Listen to Objects, also wie man Dingen zuhört, eine intensive Interaktion suggeriert, wird diese eher als Erfahrung der Workshop-Teilnehmenden ausgestellt, als selbst durchdringend erfahren.
Miron Tenenberg über die Ausstellung Gefühlsdinge. Wir haben nun schon über einiges gesprochen, über die Geschichte des Hauses, die aktuelle Ausstellung, aber was ist eigentlich das Gesamtkonzept und die Bedeutung des Zentrum Judaicum? Darüber habe ich mich mit der Direktorin Anja Siegemund unterhalten.
Hier ist nicht nur das Museum, sondern die jüdische Gemeinde zu Berlin hat hier ihren Sitz. Hier gehen Menschen ein und aus, die verschiedene Kurse machen, die Sprachen lernen, die sich treffen, die hier Geselligkeit zusammen erleben. Hier gibt es viele kulturelle Veranstaltungen. Also hier ist wirklich auch Gemeindeleben eben. Das ist auch eine ganz große Besonderheit bei uns. Und dann gibt es natürlich auch noch einen Gebetsraum, der aktiv ist. Es gibt hier auch eine aktive Gemeinde, die sich Oranienburger Straße nennt. Auch die ist unter diesem Dach hier versammelt. Es ist eben auch ein Symbol für Widerstandskraft und für ein Fortbestehen oder sagen wir mal ein Wiederbestehen von jüdischer Gemeinschaft hier in Deutschland. Wir versuchen ganz stark auch die Relevanz fürs Heute darzustellen. Also das heißt, natürlich gehen wir zurück in die Geschichte. Aber diese besondere Verbindung von alt und neu zeigt sich schon räumlich. Aber auch durch unsere Themen und wie wir die angehen, versuchen wir diese Relevanz fürs Heute klar zu machen.
Es ist einerseits ein Blick zurück, es ist ein Blick nach vorne, wie Sie eben gesagt haben. Aber auch wie man nach vorne blickt, wandelt sich ja. Wie kann man heutzutage dieses Erinnern vermitteln?
Da gibt es ganz unterschiedliche Antworten. Manche sind sehr für Hologramme, digitale Zeugnisse von Zeitzeugen, sodass sie dann später zur Verfügung stehen. Wir haben auch ein Oral History Projekt. Das ist ein Projekt, da haben wir Interviews mit Nachkommen von Berliner Jüdinnen und Juden geführt. Das heißt also mit der zweiten und dritten Generation. Die Nachkommen leben heute in aller Welt. Und die kommen oftmals nach Berlin, um sich auf Spurensuche zu begeben. Und die Idee war zu sagen, es ist wichtig zu sehen, was treibt die hierher? Wie ist das für die hier zu sein? Was erleben die auf ihren Spurensuchen? Oder welche Rolle auch spielte Berlin im Familiengedächtnis? Wie sehr wurde was weitergegeben und tradiert? Das heißt, dass man daran auch sehen kann, dass die Shoah oder Verfolgungsschicksal oder die erzwungene Migration zwar 1945 auf der einen Seite vorbei war, zum Teil, aber eben auch bedeutsame Nachwirkungen hatte, die die Familien bis heute begleiten. Und die Überlegung war zu sagen, das ist wahrscheinlich etwas, was für manche Menschen heute oder heute gerade besonders schwer nachvollziehbar ist. Warum reden die noch davon? Was hat das denn jetzt wirklich noch mit ihrem Heute zu tun und so weiter?
Wenn hier Besucherinnen und Besucher kommen, dann bringen die auch das Zeitgeschehen mit und stellen Fragen, inwieweit spielt Antisemitismus, der Krieg in Nahost eine Rolle hier?
Also zunächst mal war ein Thema der Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 23. Was wir unter anderem gemacht haben, ist, wir haben in unseren Newslettern etwas über diesen Terrorangriff oder über das, was das jetzt für uns bedeutet, geschrieben. Wir haben über fehlende Empathie geschrieben, die wir hier bemerkt haben. Und wir haben gleichzeitig aber ziemlich früh auch geschrieben, das bedeutet nicht, dass wir keine Empathie empfinden gegenüber jetzt Zivilbevölkerung in Gaza und was der Krieg für sie bedeutet. Unsere Guides oder Bildungsreferentinnen und Referenten, die erzählen schon, wie stark das oftmals eine Rolle spielt. Also wir haben zum Beispiel eine Bildungsreferentin aus Israel. Sie berichtet davon, dass sie manchmal auf sehr, sehr große Abwehr stößt.
Nun denken vielleicht einige, das Zentrum Judaicum ist sowas wie die kleine Schwester vom Jüdischen Museum oder so, steht so ein bisschen im Schatten. Was sagen Sie darauf?
Wir gehen bei allen von Berlin aus. Das heißt, wir erzählen von jüdischem Berlin als Teil der Stadt und der Stadtgeschichte, aber auch wir gehen darüber hinaus. Also das heißt, jüdisches Berlin kann auch heißen jüdisches Berlin in aller Welt. Jüdische Berlinerinnen und Berliner, wie haben die dann in aller Welt gewirkt? Zum Beispiel in der Migrationszeit. Welche Musik, die hier irgendwie komponiert wurde, wird heute noch irgendwo gespielt? Also wir fangen irgendwo im Lokalen an. Wir gehen auch darüber hinaus, aber das heißt, wir sind jetzt nicht ein Museum wie das Jüdische Museum Berlin, das natürlich automatisch quasi die nationale Geschichte bedient. Das sind wir nicht. Und wir sind natürlich viel, 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 viel kleiner.
Die Direktorin des Zentrum Judaicum, Anja Siegemund. Ein ganz entscheidender Teil des Zentrum Judaicum ist nur wenigen bekannt, das Archiv. Es hat zigtausende Dokumente von jüdischen Gemeinden und Einrichtungen aus ganz Deutschland versammelt. Carsten Dippel konnte der Archivarin Barbara Welker über die Schulter gucken.
Wer zur Geschichte jüdischer Gemeinden in Deutschland forscht, nach familiengeschichtlichen Spuren sucht oder die schwierigen Neuanfänge der Berliner Gemeinde nach 1945 aufhellen will, der kommt am Archiv des Zentrum Judaicum nicht vorbei. Es ist das weltweit wohl bedeutendste zur jüngeren deutsch-jüdischen Geschichte, sagt die Archivleiterin Barbara Welker. Nach dem Studium an der Humboldt-Universität kam sie im Umbruchjahr 1990 ans Zentrum Judaicum und baute dort das Archiv auf. Die ersten Schritte fanden inmitten der Baustelle statt.
Da waren lose, zerstreute Blätter lagen dort rum, die wurden dann von den Bauleuten in große Kisten gepackt und die habe ich angefangen zu ordnen. Und dann kamen auch schon die ersten Bestände.
Der umfangreichste Bestand ist die Sammlung des früheren Gesamtarchivs der deutschen Juden, die 1996 ans Zentrum Judaicum kam. Seit 1905 gaben jüdische Gemeinden aus dem gesamten Deutschen Reich Akten an dieses zentrale Archiv, das 1910 in das Verwaltungsgebäude der jüdischen Gemeinde in der Oranienburger Straße einzog. Hermann Simon, der Gründungsdirektor des Zentrum Judaicum, erinnert sich an die turbulenten Monate des Umbruchs 1990-91 und die Geschichte mit den ODF-Akten. Nachweise über anerkannte Opfer des Faschismus aus der frühen Nachkriegszeit.
Die lagen beim Magistrat und mitten in den politischen Wirren, Aufregungen und so, rief jemand an und sagte, ja, wir haben einen Keller voller Akten, wollen Sie die haben?
Ein wichtiges Konvolut sind Akten aus der frühen Nachkriegszeit. Damals strandeten Überlebende in Berlin. Es war ein großes Kommen und Gehen. In der frühen Nachkriegszeit konnten Anträge auf etwas finanzielle Hilfe für sogenannte Opfer des Faschismus, ODF, später Verfolgte des Naziregimes, VVN, gestellt werden. Heute eine wichtige Quelle, weil die Fragebögen Auskunft über die persönlichen Schicksale geben.
Da ist zum Beispiel hier eine Frau, die war Malerin evangelischer Konfession, aber eben jüdischer Herkunft und wurde deshalb nach Theresienstadt deportiert. Hat dort tatsächlich überlebt und sie ist dann aber zurückgekehrt nach Berlin 1946 und hat dann diesen Antrag gestellt, um als Opfer des Faschismus anerkannt zu werden.
Die Räume des Archivs wurden vor dem Krieg von der Gemeindeverwaltung genutzt. Hier gibt es noch die alten Einbauten, Registrierschränke, eine Galerie aus dunkelgrünem Metall. Weit oben in den Regalen findet sich in etlichen Kartons eine wertvolle Besonderheit, die sogenannte Austrittsdatei. Gut 15.000 Karten verzeichnen diese Kartei mit Namen von jenen Jüdinnen und Juden, die im Laufe der Jahrzehnte vom Ende des 19. Jahrhunderts bis 1940 ausgetreten sind. Entweder aus der jüdischen Gemeinde oder ganz aus dem Judentum. Viele traten zum Christentum über, vor allem im Kaiserreich mit seinen antijüdischen Restriktionen ein Schritt, um gesellschaftlich anerkannt zu sein und beruflich keine Steine in den Weg gelegt zu bekommen. Für die Nazis war diese Kartei von höchster Brisanz.
Eine bemerkenswerte Geschichte, dass die Mitgliederkartei nicht erhalten ist. Aber die Leute, die sagen, ich will nicht mehr Mitglied sein, die lassen sich aktenmäßig über Karteikarten nachweisen.
Es werden viele Anfragen an das Archiv gerichtet. Nicht nur von Historikern und Journalisten, sondern auch von manchen, die auf Suche nach familiengeschichtlichen Spuren sind. In den letzten Jahren habe sich hier etwas verändert, sagt Barbara Welker.
Was sich verändert hat, ist, dass auch sehr viel mehr Anfragen zu Personen gestellt werden. Also von Angehörigen, Nachfahren, aber eben auch im Zusammenhang mit Stolpersteinen oder anderen Gedenkprojekten oder generell, dass sich, glaube ich, auch so ein bisschen verschoben hat, der Fokus, dass auch viel mehr persönliche Geschichten, Einzelschicksale erzählt werden und nicht so das große Ganze.
Kaum jemand kennt dieses Archiv wohl so gut wie Barbara Welker und deren Mitarbeiterin Simone Hank, die wohl jede Akte schon in der Hand hatten. Auch Hermann Simon, der das Haus von 1988 bis 2015 geleitet hat, steckte regelmäßig seinen Kopf durch die Tür des Archivs. Sein eigener Geburtseintrag von 1949 findet sich hier. Mit Akribie und Leidenschaft war er oft genug selbst für Forschungsarbeiten oder Anfragen auf Spurensuche nach irgendeinem Hinweis, der sich hier finden ließe.
Wenn Menschen ihre Identität gesucht haben und wir ihnen mit Beständen helfen konnten, ja, das waren Dinge, die mich besonders berührt haben.
Der Historiker und langjährige Direktor des Zentrum Judaicum, Hermann Simon. Carsten Dippel hat mit ihm über die Bedeutung des Archivs gesprochen. Museum, Archiv, Begegnungsort, Denkmal, das Zentrum Judaicum ist vieles. Und wer sich von den Sicherheitsgittern und Umzäunungen am Eingang nicht abschrecken lässt, kann eine Menge entdecken. So wie diese Touristinnen, die ich nach ihrem Besuch draußen auf der Straße getroffen habe.
Oben die Ausstellung, also die Ausstellung als solches, da war nochmal so ein Gehörspiel der Sinne und das war auch ganz toll gemacht. Ja, ganz toll. Auch wiederum die Geschichte des Judentums, das, was wir den Menschen angetan haben, um das nochmal dargestellt zu kriegen, zu fühlen. Ja, war toll. Nein, aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass man da auch reingeht und sich mit der Sache auseinandersetzen sollte. Heute noch mehr, als es vielleicht in der Vergangenheit war, weil wir haben ja heute wieder Stimmungen, die nicht gut sind. Und sowas darf sich nicht noch mal wiederholen.
Wie schafft das Zentrum Judaicum noch mehr Öffentlichkeit für die Schätze, die es hat? Wie vermittelt es in Zukunft die Geschichte des jüdischen Lebens an die Besucherinnen und Besucher? Darüber macht sich die Direktorin Anja Siegemund natürlich viele Gedanken. Ich habe sie gefragt, was sie sich für die nächsten Jahre wünscht.
Ich wünsche mir, dass wir noch mehr ein Ort werden der Begegnung. Und zwar, ich würde mir hier sowas wünschen wie Leseecken, Gesprächsecken, tatsächlich einen richtig guten Buchladen, am allerliebsten ein Café, sodass Menschen wirklich hier sitzen können, sich treffen können. Ich würde mir wünschen, dass Menschen, die zum Beispiel aus dem Ausland kommen und die sagen, okay, ich möchte irgendwas von jüdischem Berlin kennenlernen, wo gehe ich hin? Dass, sagen wir mal, mindestens an zweiter Stelle genannt wird, auf jeden Fall ins Zentrum Judaicum. Und dass sie dort dann auch neben diesem Café und den Leseecken und den Infoecken tatsächlich so eine Art Infocounter haben. Das würde ich mir wünschen. Ja, ein Infocounter, wo Menschen sagen können, okay, zum Beispiel meine Großeltern kamen hier aus Berlin, haben da und da gewohnt, wo gehe ich da jetzt hin? All dies zusammen, glaube ich, das wäre ein großartiger Mehrwert für das Gebäude, aber ist natürlich ein ganz schönes Vorhaben.
Ein ganz schönes Vorhaben im doppelten Sinne. Das sind die Wünsche der Direktorin des Zentrum Judaicum, Anja Siegemund. Und das war unsere Sendung Leben über Geschichte und Gegenwart der neuen Synagoge Berlin. Auf alle Fälle ist das Zentrum Judaicum einen Besuch wert. Geöffnet ist es Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, Sonntag von 10 bis 19 Uhr. Am Samstag ist es geschlossen. Hier im RBB 24 Inforadio geht es weiter mit den Nachrichten. Danke fürs Zuhören und tschüss, sagt Ursula Voss-Henrich.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Es ist recht voll auf den Autobahnen und Bundesstraßen, vor allem in Richtung Berlin. Am längsten dauert es auf der A11 ab Berlin, auf der A12 an der Grenze und im weiteren Verlauf zwischen Fürstenwalde West und Storkow nach einem Unfall. Auf der A13 ab Freienwalde vor dem Schönefelder Kreuz, auf der A24 zwischen Herzsprung und Fährberlin und auf der A115 vor dem Kreuz Zehlendorf. Geduld benötigen Sie außerdem auf der A9 Richtung Leipzig ab Kleinmarzehns und auf der westlichen A10 Richtung Dreieckwerder zwischen Potsdam-Nord und Vöben. A113 Richtung Dresden im Schönefelder Kreuz auf der Überleitung zur A10 Richtung Potsdam ist die rechte Spur nach einem Unfall blockiert. Vorsicht auf der B96a Berlin-Marlow in Höhe Wassmannsdorfer Allee arbeitet die Ampelanlage fehlerhaft. Stadtverkehr Berlin, die Straße des 17. Juni ist zwischen Ebertstraße und Großem Stern in beiden Richtungen noch bis in die Nacht gesperrt. Wir wünschen gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Einen Tag vor neuen Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine hat der ukrainische Geheimdienst nach eigenen Angaben Angriffe auf 4 Luftwaffenstützpunkte tief in russischem Staatsgebiet ausgeführt. Dabei sollen mehr als 40 Maschinen zerstört worden sein. Außerdem meldeten russische Behörden Explosionen und Brückeneinstürze in Grenznähe und sprachen von Terrorangriffen. In der Region Bryansk stürzte eine Autobahnbrücke auf eine Bahnstrecke. Ein Zug entgleiste, dabei kamen nach Behördenangaben 7 Menschen ums Leben, mindestens 69 wurden verletzt. In der Region Kursk brach eine Brücke zusammen, als ein Güterzug darüber fuhr. Bei den Attacken auf Luftwaffenstützpunkte wurde auch eine Einrichtung bei Kursk im fernen Sibirien getroffen.
Drohnen im Anflug. Ein ukrainischer Großangriff auf russische Militärflugplätze im ganzen Land. Diese unbestätigten Videos sollen die schweren Schäden zeigen. Der ukrainische Inlandsgeheimdienst spricht von über 40 zerstörten russischen Flugzeugen. Schwerwiegende Verluste für Russlands Bomberflotte. Zur Situation des massiven Drohnenangriffs hier in der Region Murmansk habe ich mir ein Bild gemacht. Es gibt keine Opfer oder Verletzten. Unsere Behörden und Einsatzkräfte sind vor Ort. Keine Angaben machte die Ukraine zu den Brücken, die in der Nacht in Russland eingestürzt sind. Hier gab es zahlreiche Verletzte. Russische Ermittler sprechen von Sabotage und Terror. In Bryansk an der Grenze zur Ukraine stürzte eine Autobahnbrücke auf Bahngleise. Ein Personenzug entgleiste und Menschen starben. Unmittelbar vor den anstehenden Friedensgesprächen hat auch umgekehrt Russland die Ukraine massiv angegriffen. Trotzdem bewerten Beobachter den ukrainischen Drohnenangriff als überraschend erfolgreich.
Klar ist, Russland ist an einer ganz empfindlichen Stelle getroffen worden bei der strategischen Bomberflotte. Und man sieht ja auch, es gibt eine extreme Wut von russischen Militärbeobachtern, die sich gegen die eigene Führung richtet. Also da ist was ganz Signifikantes passiert.
Die Ukraine kündigt heute an, dass der Kampf gegen die, so wörtlich, Militärlogistik